Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. 96 Stunden sind es noch bis zur NHL Trade Deadline. Liam Neeson würde sich freuen. 3 Trades haben wir schon gesehen. 13 Assets wurden dabei bewegt. Das wird heute ein Thema dieser Sendung sein. Und zu Beginn frühstücke ich relativ schnell mal die Stars ab. Und zwar zum einen die Stars des Monats Februar. Und da haben wir aus deutscher Sicht gleich mal wieder positive Nachrichten. Und zwar haben wir Leon Dreiseitel auf Platz Nummer 3 gehabt. Der hatte 8 Tore in 8 Partien für die Edmonton Oilers, die allerdings keinen so besonders guten Februar hatten. 2 Siege nur in diesen 8 Partien. Für mich zum einen eine Auswirkung des Four Nations Face-Off, weil McDavid nicht so aussieht, als ob er wirklich frisch ist. Der sah die gesamte Saison nicht so hundertprozentig aus wie sonst. Wirkt so ein bisschen, entweder spielt er mit angezogener Handbremse, was ich mir nicht so richtig vorstellen kann, oder er ist halt wirklich ein bisschen angeschlagen, vielleicht auch einfach körperlich und ich glaube auch ein Stück weit mental nicht ganz frisch, was gar nicht schlimm ist, sondern verständlich, nachdem einmal der lange Playoff-Lauf war und dann eben dieses Four Nations Face-Off. Man müsste die Frage stellen, ob er denn nicht vielleicht eine Ruhepause hätte bekommen müssen von den Trainern und dann eben auch von seinem Team. Aber sei es drum, Dreiseitel hatte einen guten Februar, 8 Tore, 12 Punkte insgesamt in diesen 8 Partien, also sehr, sehr gut. Er ist immer noch gut mit dabei, auch im Rennen um die Art Ross Trophy und hat da gute Chancen, da vielleicht dann auch nochmal einen Titel und eine Trophäe zumindest aus der regulären Saison erstmal mitzunehmen. Der Rest kommt ja dann später. Dann haben wir Brendan Hagel von den Tampa Bay oder vom Tampa Bay Lightning. Der hat im Monat Februar 13 Punkte gehabt in 8 Partien für Tampa Bay. Und Tampa Bay hatte eben quasi das Gegenteil von der Bilanz der Edmonton Oilers. Die haben 7 Siege gehabt, nur einmal zumindest noch einen Extrapunkt geholt in einer Partie. Und Hagel war ein Garant dafür. Der hatte in den 8 Spielen 7 Tore, 6 Vorlagen. 13 Punkte waren es dann insgesamt. Also sehr, sehr gut, was er da abgeliefert hat. Und dementsprechend er der 2. Star im Monat Februar. Und der 1. Star, das war Nathan MacKinnon von der Colorado Avalanche. Der hatte in den 8 Spielen, die die Avs hatten, 12 Punkte, 4 Tore, 8 Vorlagen. Und ja, die Bilanz war okay, 5 Siege, 3 Niederlagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so ganz verstanden, warum man ihn zum Star des Monats gemacht hat. Also ich hätte da eher Dreiseitel genommen. Natürlich kann man jetzt sagen, naja, die Bilanz war jetzt nicht so besonders gut, was die Edmonton Oilers betrifft. Das ist schon richtig, nur für mich zählen Tore mehr als Vorlagen, wenn es jetzt nicht gerade ein Verhältnis ist von, was weiß ich, er hat 16 Vorlagen gehabt in 8 Partien und eben nur 2 oder 1 Tor gemacht, so ungefähr, dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich schon eher dann Dreiseitel genommen oder von mir aus auch Brendan Hagel, wenn man sagt, man möchte jemanden aus einem Winning-Team. MacKinnon hat für mich den First Star bekommen, weil er beim Four Nations Face-Off auch gut gespielt hat, aber dafür, sorry, gab es ja da die MVP-Trophy. Also das ist ja jetzt irgendwie, weiß ich nicht, doppelt gemoppelt und an der Stelle muss ich sagen, kann ich es nicht so wirklich nachvollziehen. Er ist auch dick und fett im Rennen um die Art Ross Trophy. Vielleicht wird er auch 2 Jahre hintereinander MVP. Alles Fragen, die mit dem Monat nicht per se direkt was zu tun haben. Dementsprechend, ich hätte da eher eine andere Reihenfolge gewählt bei den dreien jetzt, die sie da ausgewählt haben von der NHL. Und dementsprechend würde ich einfach mal sagen, sollte man da vielleicht in Zukunft mal drüber nachdenken, bei der NHL das Ganze so ein bisschen anders zu machen. Es gab noch den Rookie des Monats Februar und das ist zum 2. Mal in der aktuellen Spielzeit Matvei Michkov von den Philadelphia Flyers geworden. Der hatte 10 Punkte in 7 Spielen, so ist es richtig. Hat damit die meisten Punkte gehabt, was die Rookies betrifft. Die zweitmeisten hatte Maverick Borg von den Dallas Stars. Josh Doan hatte 6 für die für den Utah Hockey Club. Frank Nassar hatte auch 6 für Chicago und Macklin Celebrini, der hatte 5 in 6 Partien, hat nicht so viele Spiele dort eben gemacht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er einige Rekorde auf jeden Fall aufgestellt bzw. eingestellt, die seit Eric Lindros kein Spieler mehr erreicht hatte bei den Philadelphia Flyers, was ja nicht so die schlechteste Gesellschaft ist, wenn man in einem Atemzug mit Eric Lindros genannt wird. Ja, also das Rennen um den Rookie of the Year wird spannend. Sicherlich Mitschkov jetzt, ich will nicht sagen in der Pole Position, aber sehr gut platziert. Er ist eben derjenige, der diesen Award in der Saison jetzt als erster zum zweiten Mal bekommen hat. Er war im Oktober bereits, im ersten Monat bereits Rookie of the Month und jetzt eben zum zweiten Mal. Wir haben ja noch ein paar Monate, 2 genau für die reguläre Saison. Für diesen Award, da zählt übrigens nicht mit rein, was die Playoffs betrifft. Meistens ist ja auch so, dass Rookies, die sehr gut sind, nicht unbedingt in den Playoffs aktiv sind, weil die Teams eben etwas schlechter sind. Von daher, ja, macht euch selber erstmal ein paar Gedanken. Wer wäre denn für euch aktuell Rookie of the Year? Das wird sicherlich spannend. Also ich glaube nicht, dass es da wirklich so eine eindeutige Geschichte gibt, wie das in den vergangenen Jahren durchaus manchmal der Fall war. Ich glaube, das wird sehr, sehr eng, was die Wahl zum Rookie of the Year betrifft in der NHL. Und damit würde ich sagen, lassen wir es mit den 3 Stars auch gut sein. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die von der letzten Woche auch noch nicht durch. Und wir gehen zu den Trades, die stattgefunden haben in den letzten Tagen. Und da fangen wir an mit einem Trade vom 1. März. Und zwar zwischen der Colorado Avalanche und den New York Rangers. Die New York Rangers bekommen Juuso Parsinen, Calvin DeHaan, einen Zweitrundenpick, nämlich ihren eigenen, und einen Viertrundenpick von der Colorado Avalanche. Hört sich jetzt komisch an, wieso bekommen die New York Rangers ihren eigenen Draft-Pick? Der war vorher getauscht worden und über diverse Wege dann eben jetzt wieder in New York gelandet. Und zur Colorado Avalanche gehen Verteidiger Ryan Lindgren und Flügelstürmer Jimmy Vesey, das sind die NHL-Spieler, und Hank Kempf, ein Verteidiger-Prospect, 22 Jahre alt, geht auch noch zur Colorado Avalanche. Parsinen ist ein Center, Calvin DeHaan Verteidiger. Schauen wir uns das Ganze mal aus Sicht der New York Rangers erstmal an. Die sind in so einer, ja, in einer Zwickmühle will ich nicht sagen. Die sind in einer Situation, in die sie sich auch teilweise selber rein manövriert haben. So ein bisschen im Niemandsland. Das Playoff-Picture im Osten habe ich euch ja schon ein paar Mal erklärt. Ich mache mir auch gerade mal wieder die Standings auf. Die New York Rangers sind aktuell, wenn man das Wildcard-Rennen nimmt, auf dem 4. Platz. 64 Punkte, 60 Spiele. Die Detroit Red Wings mit 66 Zählern und die Columbus Blue Jackets mit 68 Zählern, auch jeweils aus 60 Partien, die belegen aktuell die Wildcard-Plätze. Ist also nicht garantiert und im Moment eher unwahrscheinlich, dass die New York Rangers die Playoffs erreichen können. Dementsprechend versuchen sie aus Spielern, die auslaufende Verträge haben, und das ist bei Ryan Lindgren so und bei Jimmy Vesey auch, eben ein bisschen Kapital zu schlagen. Wenn man sich anschaut, wer ist gekommen, Calvin DeHaan wird Lindgren von der Qualität her nicht 1:1 ersetzen können, das ist gar keine Frage, aber er ist jemand, der ein NHL-Spieler ist, der Erfahrung hat, der eben einen Low-Cap-Hit auch hat und damit jemand, der den New York Rangers da an der Stelle zumindest erstmal keine Lücke reißt, sondern durchaus erstmal dann eben auch wahrscheinlich dann im zweiten oder dritten Verteidigerpaar spielen kann. Ryan Lindgren bisher mit Adam Fox im ersten Verteidigerpaar. Ich glaube, die Rolle wird er so jetzt erstmal nicht ausfüllen. Und dann muss man schauen, was da eben entsprechend aus Juuso Parsinen wird. Da ist so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich es richtig verstehe, dass er die dritte Center-Position behält, sodass sie vorne etwas anders kombinieren können, dass zum Beispiel Sebania dann eher ein Flügelstürmer ist. Das sind so die Ideen, die ich jetzt aus dem Umfeld der New York Rangers mitbekommen habe, was die Konsequenz eben aus diesem Trade dann ist, dass man hofft, dass Parsinen, der zuvor ja auch bei Nashville gespielt hat, der während der Saison nach Colorado gekommen ist, jetzt so ein bisschen sich stabilisieren kann. Er ist jemand, der durchaus Potenzial hat. Auch das sind eben Reports von Scouts, dass man da sagen muss, er könnte eben, ja, sag ich mal, Middle Six Forward sein, Center, Drittreihen-Center wäre, glaube ich, auch für die New York Rangers dann ganz passend. Zweitrunden-Pick dazu ist gut, auch wenn es dann der eigene ist, aber der ist dann irgendwo in der Mitte der zweiten Runde, denke ich mal. Und der Viertrunden-Pick der Avs ist eben auch nochmal ein Asset, haben wir ja vorhin schon gelernt. 17 Assets waren es, glaube ich, die in den ersten drei Trades dann über den Ladentisch gegangen sind. Also auch da nochmal ein bisschen Draftkapital mitgeholt. Auf der Gegenseite, die Colorado Avalanche haben sich mit Ryan Lindgren einen Verteidiger geholt, der nicht da spielen wird, wo er bei den New York Rangers spielen wird. Was meine ich damit? Eben nochmal, er hat vorher im ersten Verteidigerpaar für New York gespielt. Das braucht er nicht in Colorado. Da sind Devon Taves und Cale Makar diejenigen, die garantiert dieses erste Verteidigerpaar bilden, wenn sie denn gesund sind, die eben auch sehr, sehr viel Spielzeit haben, die in sehr vielen Situationen aktiv sind. Und da kommen wir zum ersten Punkt, zum ersten Merkmal aus Sicht der Colorado Avalanche bei diesem Trade. Zum einen wird Ryan Lindgren zum Beispiel im Penalty-Killing sicherlich Spielzeit Taves und oder Makar, je nachdem, wie man das dann sehen will, wegnehmen, was ja auch gut ist für die beiden, dass sie eben in diesen Situationen nicht unbedingt auflaufen müssen. Zum anderen ist er jemand, der ein großer Verteidiger ist, der, glaube ich, direkt am Anfang dann auch mit einer der größeren Spieler und Verteidiger bei der Colorado Avalanche ist. Und man muss ja sagen, sie haben mit Josh Manson jemanden dabei, der körperlich aktiv ist, der ja auch ein extrem wichtiger Teil der Meistermannschaft von vor ein paar Jahren war. Und wenn man jetzt eben sieht, Ryan Lindgren, das ist schon jemand, der eher körperlich aktiv wird und eher dann auch mal seinen Körper mit reinhaut. Ist jetzt nicht mega groß, aber jemand, der eben sehr physisch auch agieren kann. Und solange Josh Manson immer wieder im Lineup ist und wieder raus ist, eben auch häufig verletzt ist, glaube ich, dass sie so einen Spielertypen gebraucht haben. Dementsprechend da auch so ein bisschen Stabilisierung. Und wenn er im zweiten oder dritten Verteidigerpaar spielt und da eben für die Avs aktiv ist, dann ist das wesentlich besser aus Sicht der Colorado Avalanche und dann passt er auch wesentlich besser rein in den Kader. Das ist ja oft, habe ich ja schon auch bei anderen Trades gesagt, wenn ein Spieler eben in einer gewissen Rolle in einem Team ist, dann heißt das nicht, dass er dann bei dem anderen Team die gleiche Rolle ausfüllt, sondern wenn er eben in diesem Fall aus dem ersten Verteidigerpaar kommt mit, ich weiß gar nicht, was er gespielt hat, ich glaube 20 Minuten pro Partie, vielleicht ins dritte Verteidigerpaar geht, 17 bis 18 Minuten spielt, dafür aber zum Beispiel im Penalty-Killing mithelfen kann, dann würde das den Avs einen großen, großen Mehrwert bringen. Was man natürlich sagen muss, aufgrund seiner Spielweise, auch mit Schüsseblocken und so weiter, ist er jemand, der tendenziell auch häufiger verletzt ist. Auch das eben so ein Punkt, wo du sagst, naja gut, wir haben Manson, wir haben Lindgren, vielleicht ein bisschen vergleichbar dementsprechend. Wenn beide gesund sind, super. Wenn wir beide haben, ist zumindest so, dass wir uns leisten können, wenn einer mal ausfällt. Und wir haben immer noch ähnliche Eigenschaften, ähnliche Qualität dort in der Verteidigung. Also aus Sicht der Avs auch ein verständlicher Deal. Jamie Vesey ist sicherlich jemand, der da nicht den riesen Unterschied machen wird, aber auch nochmal eine weitere Personalie, die unten in den Bottom Six bei Colorado spielen kann. Und das hilft dann einfach auch wieder an der Stelle. Sie haben ja einige Spieler, sie würfeln auch immer mal wieder durch unten, wenn man sich das Roster unten anguckt. Ein Miles Wood, ein Jack Drury, Logan O'Connor, Ross Colton da unten mit dabei. Da ist immer wieder so, dass sie dort neue Kombinationen haben. Joel Kiviranta auch. Und dementsprechend Jimmy Vesey kommt da mit rein, ist jemand, der vielleicht dann auch mal das ein oder andere Tor machen kann, aber auch wichtig, er kann zum Beispiel auch Unterzahl spielen. Dementsprechend die Avs etwas flexibler geworden. Das ist ja auch eines der Ziele gewesen. Das ist auch etwas gewesen, was sie zu Saisonbeginn und auch während der Saison dann identifiziert haben, dass sie einfach zu top-heavy waren. Im Grunde ein Ein-Reihen-Team vorne, solange vor allem dann auch Nichushkin verletzt war, beziehungsweise am Anfang nicht mit dabei war, weil er im Player Assistancy Program war. Deswegen ist es schon so, dass sie jetzt eben dadurch, dass an der Stelle dann ein paar weitere Spieler unten drin sind, ein Jack Drury, ein Jimmy Vesey, etwas mehr Tiefe haben, ein paar Kombinationsmöglichkeiten. Sie können auch Verletzungen, Slumps in den Playoffs jetzt kurz vorher ein bisschen ausgleichen. Gleiches gilt dann auch in der Verteidigung. Und dementsprechend das Team einfach nochmal tiefer gemacht. Zum Prospect muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nichts sagen. Habe ich jetzt auch noch nicht die Zeit zu gehabt, mich damit zu beschäftigen. Wird nicht den großen Unterschied gemacht haben. Ansonsten hätte ich es irgendwo in den Deals auch gelesen. Der Preis ist sicherlich für mich ein Stück weit ganz schön hoch. Zweitrunden-Pick, Viertrunden-Pick, dazu einen jungen Spieler mit Calvin DeHaan, auch ein NHL-Verteidiger. Ja, auf der anderen Seite, Colorado hat danach auslaufende Verträge. Das heißt, sie können auch das Geld wieder dann entsprechend so einsetzen in der Zukunft, wie sie das haben wollen, auch für die Spieler, die dann neue Verträge brauchen bei den Avs. Also von daher, glaube ich, ein Win-Win-Deal für beide Seiten, wenn man in New York nicht Ansprüche auf mehr hat in dieser Saison. Das glaube ich nicht. Deswegen glaube ich, dass beide Nutzen davon haben. Natürlich paar Fragezeichen hinter der Verletzungsanfälligkeit von Ryan Lindgren, aber ansonsten hat mir der Tausch schon für beide Teams gefallen. Dann kommen wir zum nächsten Tauschgeschäft und da muss ich erstmal eine Verletzungsmeldung mit reinschieben. Und zwar hat sich Jonas Brodin verletzt von den Minnesota Wild. Der hat eine Week-to-Week-Verletzung, Lower Body Injury. Und da muss man eben schon sagen, die sind sehr, sehr gebeutelt, die Minnesota Wild. Kirill Kaprizov habe ich erwähnt, diverse andere Akteure auch während der Saison bisher verletzt gewesen. Und es ist schon sehr bemerkenswert, das muss ich wirklich sagen, wie gut Minnesota in den letzten Wochen eben dann auch agiert, trotz dieser ganzen Verletzungen. Und warum erwähne ich das Ganze? Es gibt jetzt keinen Verteidiger, der nach Minnesota kommt, aber die Verletzung kompliziert so ein bisschen dann auch die Tauschmöglichkeiten von Minnesota, weil du eben erstmal die Spieler dann auch entweder auf Injury Reserve packen musst oder auf Long-Term Injury Reserve. Wenn ein Spieler auf den entsprechenden Listen ist, dann kann man kein Gehalt sammeln, womit man wieder ein bisschen mehr Platz unterm Salary Cap hätte. Also das ist teilweise ein bisschen kompliziert. Dementsprechend hat dieser Deal erstmal kurzzeitig Minnesota lahmgelegt, aber nicht wirklich lange. Und die Minnesota Wild haben dann einen Deal gemacht mit den Nashville Predators. Und zwar geht zu den Predators ein Zweitrunden-Pick. Fangen wir mal mit dem einfachen Teil des Tauschgeschäfts an, Zweitrunden-Pick im 2026er Draft. Und dafür kommt Gustav Nyquist zu den Minnesota Wild. Und die Minnesota Wild haben damit entsprechend sich einen Center geholt, einen Stürmer geholt, weil sie auch in den letzten Wochen einfach gemerkt haben, dass eben dann auch ein bisschen Tore gefehlt haben. Und Nyquist war schon mal in Minnesota. Und es war so, dass vor ein paar Jahren bei ihm eine Vertragsverlängerung anstand und dann hat sich Minnesota eben gegen ihn entschieden. Daraufhin ist er nach Nashville gegangen und ist jetzt eben wieder zurück nach Minnesota. Man muss sagen, er hat letzte Saison eine absolute Karrierespielzeit gehabt in Nashville. Das habe ich ja auch erwähnt damals. 75 Punkte, 23 Tore gehabt in der letzten Spielzeit. Das waren, Tore waren jetzt kein Karrierebestwert, aber nah dran. Und die 75 Punkte waren mit Abstand die beste Leistung, die er je in der NHL gehabt hat. Und es war quasi garantiert, dass das jetzt in dieser Saison ein bisschen nach unten geht. Natürlich auch aus den Umständen, die in Nashville aktuell dafür sorgen. Zum Beispiel ein Stamkos spielt schlecht, Marchessault hat schlecht gespielt oder schlechten Start gehabt. Dass er dann eben jetzt auch in einem Slump ist, Gustav Nyquist. Ja, trotzdem ist er jemand, der eben Minnesota kennt, der auch einige Spieler natürlich da noch kennt und passt da ganz gut rein. Ist jemand, der, denke ich, dann sicherlich auch im Line-Up wahrscheinlich erstmal erste Reihe sogar mitspielen wird. Erickson Ek übrigens ist auch verletzt. Also wenn wir schon bei Verletzungsnews sind, hatte ich vorhin nicht erwähnt. Also sehr, sehr gebeutelt Minnesota. Ihr kennt die Thematik mit dem Salary Cap im nächsten Jahr. Zach Parise, Ryan Suter, die Gehälter sind dann nicht weg, aber sie gehen deutlich nach unten. 14 Millionen, die dazukommen. Und ab dem Sommer kann dann Bill Guerin da auch richtig seinen Kader aufstellen, so wie er das dann wahrscheinlich auch möchte. Jetzt ist das alles so ein bisschen Stückwerk, bisschen Flickwerk. Minnesota kann vielleicht durchaus auch noch vor der Trade-Deadline noch einen Trade machen, aber trotzdem ist es so, dass ich sagen muss, dass es natürlich, sobald Kaprizov nicht da ist, wird es sehr, sehr schwer werden, sich da dann auch in den Playoffs durchzusetzen. Sie hängen im Moment noch auf Platz 3 in der Division. Die Avs sind ihnen im Nacken, die haben ihren Trade gemacht. Man sieht auch die Qualität, würde ich jetzt sagen, beim Trade der Avs ist so ein bisschen höher. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass Minnesota da sehr, sehr gerne eben entsprechend noch auf Platz 3 einlaufen würde. Ich glaube aber am Ende wird es dann schwierig, falls Colorado jetzt auch Nichushkin mal über einen längeren Zeitraum gesund hat, dann direkt da auch gegenzuhalten und eben entsprechend diese Platzierung zu halten. Trotzdem sinnvoller Deal, aber irgendwann musst du auch sagen, es fehlen dann auch irgendwann Draft-Picks für die Minnesota Wild. Den Erstrundpick von dieser Saison haben sie nicht. In den nächsten beiden Jahren, 26 und 27, fehlen ihnen die Zweitrundenpicks. Ein Drittrundenpick in diesem Jahr ist weg. Also da ist auch nicht mehr so viel Kapital, was Bill Guerin damit reinschmeißen kann. Und die Frage ist dann auch immer, möchtest du das reinschmeißen, um dann gegebenenfalls in der ersten oder zweiten Runde rauszufliegen? Das weiß ich nicht. Für einen sinnvollen Deal wird er sicherlich nochmal einen Draftpick in die Hand nehmen. Aber sie haben zum Beispiel auch den David Jiříček-Trade gehabt, auch schon während der Saison. Also ja, das sind alles viele Variablen rund um die Minnesota Wild. Das war jetzt ein Tauschgeschäft, ein Draftpick für einen Spieler. Und dementsprechend finde ich das da schon Ganz okay. Man muss dazu übrigens sagen, dass Gustav Nyquist, ach, das habe ich bei den S nicht gesagt, die New York Rangers behalten die Hälfte des Gehaltes von Ryan Lindgren, was den Avs nochmal Flexibilität gibt. Also da nochmal kurze Ergänzung zu dem ersten Trade. Und beim zweiten Trade ist es so, dass auch Nashville Gehalt behält an der Stelle, auch die Hälfte vom Gehalt von Gustav Nyquist. Also da eben entsprechend ein bisschen weniger Capspace, den die Minnesota Wild nutzen müssen. Und sie haben da jetzt noch einiges zur Verfügung. Aber nochmal, die Frage ist halt auch, was bekommst du für das, was du an Prospects und an Draftpicks hast, dann aus Sicht der Minnesota Wild. Und obwohl der Salary Capspace natürlich insgesamt steigt, möchtest du dir auch keine Verträge anlachen, die dann eben im Sommer dir irgendwie auf die Füße fallen. Also auch das immer ein bisschen im Hinterkopf bei all den Tauschgeschäften, die wir jetzt sehen. Ja, das waren schon zwei, sag ich mal, ganz nette Trades. Das waren Hockey-Trades, die auch Sinn machen. Wie gesagt, in dem Fall für beide Teams, ne, auch Nashville, Zweitrunden-Pick ist in Ordnung für einen Spieler, wo der Vertrag ausläuft. Die werden nichts mit den Playoffs zu tun haben dieses Jahr. Dementsprechend kann man da versuchen, Kapital rauszuschlagen. Schauen wir mal, was zum Beispiel mit einem Ryan O'Reilly passiert in Nashville. Aber das war jetzt schon mal ein erster kleiner Baustein, wo sie gesagt haben, okay, den können wir jetzt abgeben und rauslösen aus unserer Mannschaft. Ja, und dann habe ich mich getäuscht. Ich habe ja in einer der letzten Sendungen gesagt, nachdem Seth Jones erwähnt hatte, dass er gerne getauscht werden möchte, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass das jetzt vor der Trade-Deadline passiert. Das wäre eher was für den Sommer, wo dann die Teams auch ein bisschen mehr Capspace haben, gucken, was fehlt und so weiter und so weiter. Naja, es gibt ein Team, da hat sich Capspace ergeben, und zwar bei den Florida Panthers. Die sind bekanntlich der Titelverteidiger, und das hatte ich auch schon erwähnt, Matthew Tkachuk ist verletzt, und da haben sie jetzt entschieden, okay, komm, den setzen wir auf Long-Term Injury Reserve. Das ist tatsächlich nach dem Trade, der jetzt kommt, passiert, aber trotzdem wussten sie da schon, wir haben Capspace, und den Capspace haben sie genutzt, und zwar haben sich die Florida Panthers Seth Jones von den Chicago Blackhawks geholt und einen Viertrunden-Pick. Und die Blackhawks bekommen Torhüter Spencer Knight und wahrscheinlich einen 2026 Erstrunden-Pick. Aktuell ist es so, wenn ich das richtig sehe, dass die Florida Panthers gar keinen Erstrunden-Pick haben 2026. Sie können sich aber natürlich einen ertauschen. Sollten sich einen ertauschen, dann glaube ich, dass der an Chicago geht. Weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwelche Conditions dran sind. Ich glaube nicht. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, also sollten die Florida Panthers im 2026er Draft keinen Draft-Pick haben, dann bekommen die Chicago Blackhawks den 2027er Erstrunden-Pick von den Florida Panthers. Also, wir fangen auch da wieder mit dem kleineren Team an, mit dem Team, was nichts mit den Playoffs zu tun hat. Die Chicago Blackhawks haben relativ schnell ein Problem gelöst. Seth Jones ist jemand, der solide gespielt hat in Chicago, der jetzt aber eben dann gesagt hat, naja, er möchte getauscht werden zu einem Contender, hat jetzt nicht ein Ultimatum gestellt, aber hat zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen ein Interview gegeben nach einem Spiel und hat gesagt, naja, also wir sind heute genauso gut wie im ersten Saisonspiel, sinngemäß. Das ist natürlich eine Kritik, das Team hat sich nicht weiterentwickelt. So, das ist etwas, was du vielleicht nicht unbedingt gebrauchen kannst in einem Team, wo an sich schon immer so ein bisschen Unruhe jetzt drin war in den letzten Monaten. Trainerwechsel war mit dabei, die Kritik an Bedard, die Kritik insgesamt, dass es eben nicht vorangeht, dass das Team auf der Stelle tritt. Und dann muss man sagen, dann ist es natürlich so, dass dann irgendwann auch ein Rumoren losgeht. Und wenn du dann einen deiner Führungsspieler hast, der gesagt hat, naja, also eigentlich möchte ich hier gar nicht mehr sein. Und übrigens, ich finde eigentlich, wie wir spielen hier wirklich schlecht. Das weiß ich nicht, ob du das auf Dauer haben willst bei einem jungen Team, bei einem Team, wo jetzt dann auch viele junge Spieler aus den unteren Ligen mit hochgezogen werden in den nächsten Wochen und spielen. Und da möchtest du diese negative Stimmung nicht haben. Nicht, dass Seth Jones jetzt irgendwie jemand war, der ein Lockerroom-Cancer war, der da irgendwie dafür gesorgt hat, dass eben entsprechend dort schlechte Stimmung ist. Aber trotzdem ist es natürlich so, du möchtest eher deinen jungen Spielern dann auch beibringen, positiv nach vorne zu schauen und eben entsprechend sich zu entwickeln. Aus Sicht der Blackhawks also erstmal das Problem Seth Jones gelöst. Ja, dann der Erstrunden-Pick, der ist wertvoll, den werden sie wahrscheinlich irgendwo anders mit unterbringen können. Ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass sie wieder mal einen Spieler picken wollen, weil wenn der 2026 gepickt wird oder 27, dann ist der 3, 4, 5 Jahre später im Kader der Blackhawks, das ist zu spät. Dementsprechend werden sie da hoffentlich aus ihrer Sicht einen anderen Tausch dann mit eintüten können, wo ein Team diesen Erstrundenpick dann besser gebrauchen kann. Was man aber sagen muss, ist, sie haben wahrscheinlich ihr Torhüter-Problem adressiert. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, was denn für ein Problem? Die haben ja schon drei Torhüter, also die haben Peter Mrazek, die haben Laurent Brossoit und die haben Arvid Soderblom im Kader. Das ist richtig. Brossoit ist allerdings dauerverletzt, hat, glaube ich, gar nicht gespielt die Saison. Mrazek ist nicht so gut wie die letzten Jahre. Ja, und dann sind wir schon dabei, die beiden sind noch 31 und 33 Jahre alt. Und wenn man jetzt sieht, Spencer Knight ist ein Torhüter, der ist erst 23. Also als ich den Trade dann gehört habe, habe ich auch so gedacht, na gut, oh ja, der ist ja irgendwie Mitte 20. Nein, der ist erst 23 Jahre alt, also wirklich noch jung, hat aber eben schon einiges an NHL-Erfahrungen hinter sich. Und da muss man ja auch sagen, naja, ne, jetzt in einem Team, was einen Stanley Cup gewonnen hat, aktiv gewesen. Er hat den Stanley Cup nicht mit gewonnen in der letzten Saison, weil er da nicht gespielt hat für die Florida Panthers. Übrigens an der Stelle, Fun Fact, vielleicht auch mal für eine geile Trivia-Question. Spencer Knight hat einen Stanley Cup oder hat einen Championship-Ring bekommen, aber er ist nicht auf dem Stanley Cup mit drauf. Es gab einige Spieler, weiß nicht, ob das normal ist, mir sonst vorher nie so richtig aufgefallen, scheint aber vielleicht normal zu sein. Er hat mit anderen zusammen einen Championship-Ring bekommen, aber er steht nicht auf dem Stanley Cup drauf. Gibt ein Limit, 53 Namen sind auf dem Stanley Cup gewesen und normalerweise sind es 52, in dem Fall auch eine Trivia-Question. Da ist es so, dass Matt Caldwell unter den Spielern irgendwie nochmal reingefügt wurde. Vielleicht hat man den oben vergessen und normalerweise gibt es eine Executives und Coaches Session sozusagen und dann kommen irgendwann die Spieler. In dem Fall hat man ihn vergessen. Ist auch egal, aber auf jeden Fall Spencer Knight ist nicht offiziell Stanley Cup Champion, obwohl er einen Championship Ring hat. Das mal an der Stelle als Side Note. Aber er hat viel gespielt. Er ist ein solider Backup gewesen, wenn er denn gespielt hat. Und dementsprechend, wenn ich mir dann jetzt das Torhüter-Duo anschaue bei den Chicago Blackhawks, und Soderblom hat ja wirklich für die Verhältnisse, die in Chicago herrschen, auch gut gespielt, würde ich sagen, mit einem 23-jährigen Spencer Knight, der in dieser Saison und in nächster Saison 4,5 Millionen verdient, und Arvid Soderblom, der im Moment unter 1 Million verdient, bist du gut eingeteilt. Beide sind RFAs, wenn die Verträge auslaufen. Das heißt, da ist es auch so, dass die Chicago Blackhawks die Rechte haben. Gab es übrigens mal, fällt mir gerade einen Offersheet für einen Goalie. Das wäre auch mal interessant, dass, wenn irgendwer mal auf die Idee kommt, ach komm, für Soderblom übrigens mal ein Offersheet. Weiß ich gar nicht, ob der Offersheet eligible ist, also ob es überhaupt einen Offersheet für ihn geben kann. Das mal wieder nerdy Side Notes von mir. Also, ich glaube, mit Soderblom und mit Spencer Knight haben die Chicago Blackhawks ein solides Torhüter-Duo für die nächsten Jahre. Mrazek versucht man dann vielleicht irgendwie abzugeben. Laurent Brossoit ist dann auf Injury Reserve. Ist jetzt auch nicht so, dass sich die Blackhawks aktuell die vier Torhüter nicht leisten können. Sind ja sowieso ein Team, was irgendwo erstmal an den Salary Cap Floor ran muss. Selbst wenn sie jetzt große Deals im Sommer machen, glaube ich nicht, dass sie capped out sind. Also das können sie sich leisten. Die Spieler können sie vielleicht auch noch abgeben dann an Teams, die sie brauchen, auch im Sommer da wieder. Vielleicht dann auch für Prospects, Spieler, die zeitnah spielen, nicht unbedingt für Picks. Ich glaube, der Deal ist aus Sicht der Chicago Blackhawks gut. Du hast ein Problem gelöst, du hast eine andere Baustelle auch dicht gemacht, wahrscheinlich für längere Zeit. Für Spencer Knight eine Riesenchance. Der hat gelernt bei Bobrovsky, sehr, sehr viel gelernt. Bobrovsky ist auch jemand, der sehr detailreich arbeitet, der sich sehr gut vorbereitet. Das hat er jetzt alles mitgesehen. Wie gesagt, ist 23, richtig Erfahrung gesammelt bei einem erfolgreichen Team, kommt jetzt zu den Blackhawks zu einem Zeitpunkt, wo die durchstarten wollen. Nicht, dass sie es jetzt in dieser Saison noch machen, aber ich erwarte, dass sie im Sommer richtig Geld in die Hand nehmen, um sich zu verstärken, auch da für ihn eine Chance dann, sich dann mit einem guten Jahr einen sehr guten zweiten Vertrag oder dritten Vertrag ist es dann auch zu verdienen. Also glaube ich, da auf der Seite wirklich Gewinner Spencer Knight und die Chicago Blackhawks. Kommen wir zum Titelverteidiger und da hat mir Toni geschrieben bei Instagram, zum einen erstmal, Knight war ja eigentlich ein ziemlich solider Rückhalt auf der Goalie-Position. Hat er noch gefragt, wann die nächste Sendung kommt. Die kommt jetzt, wenn du sie runtergeladen hast und hörst, also am Montag. Und dann kam von mir der Kommentar dazu, zur Position oder zum Tausch von Knight. Panthers sind im Win-Now-Mode. Bobrovsky muss den Titel alleine verteidigen. Dann gab es nochmal einen Kommentar von Toni dazu. Aber nochmal zum Panthers-Blackhawks-Deal. Aber ob Jones jetzt den großen Unterschied macht, dafür haben sie jetzt auf der Torhüter-Position, also auf Torhüter, ein mächtiges Problem, falls Bobrovsky tatsächlich mal ausfallen sollte. Mit Stolarz hatten sie letztes Jahr einen starken Rückhalt. Das sieht man jetzt erst so richtig. Und mit Knight hätten sie auch einen guten Mann gehabt. Viel wichtiger wird es am Ende sein, ob Tkachuk wieder rechtzeitig für die Playoffs fit wird. Am Ende wird man wie immer erst später sehen, wer den Trade gewonnen hat, aber Chicago hat sicher keinen schlechten Deal gemacht. Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Jetzt haben sie vielleicht ihren Franchise-Torhüter für die Zukunft relativ günstig bekommen. Also, letzten Absatz sind wir uns vollkommen einig, dass das für Chicago ein guter Deal war. Kommen wir zu den Florida Panthers. Kommen wir erstmal zu der Thematik Matthew Tkachuk. Da ist ja erst die Rede davon gewesen, dass er gar nicht bis zu den Playoffs ausfällt, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Und man ihn gar nicht auf Long-Term-Injury-Reserve schieben will. Und dann ging es plötzlich relativ schnell. Vielleicht auch, weil sich eben Seth Jones geäußert hat, weil eben da eine Möglichkeit bestand, eine Lücke zu schließen, die da ist. Und diese Lücke ist durch den Abgang von Brandon Montour entstanden. Und natürlich kann man jetzt sagen, naja, ob Jones den großen Unterschied macht. Wir sind bei der gleichen Thematik, die wir vorher mit Ryan Lindgren hatten. Seth Jones ist ein Spieler, der hat, meine ich, in lagert mich nicht auf die Jahre fest, aber es war für mich waren das drei Verträge, die mir so ein bisschen sauer aufgestoßen sind damals. Das war einmal Werenski, das war einmal Seth Jones und das war Darnell Nurse bei den Oilers. Und die drei Verträge, ich glaube, die haben alle drei 9,5 oder 9 Millionen. Und alle drei waren für mich mindestens 1 Million, vielleicht sogar 2 oder 2,5 Millionen zu hoch zu dem Zeitpunkt, wo sie unterschrieben wurden. So, Werenski spielt aktuell eine Wahnsinnssaison. Darnell Nurse ist auch, naja, sagen wir mal, stabil. Der ist aber derjenige, der für mich dann im Moment den schlechtesten Gegenwert liefert für diesen Deal. Was ist jetzt gut bei dem Deal für die Florida Panthers? Die Chicago Blackhawks bezahlen 2,5 Millionen von dem Gehalt von Seth Jones. So, das heißt, für die Florida Panthers ist Seth Jones nicht mehr der Nummer 1 Verteidiger, der 9,5 Millionen verdient, sondern er ist jemand, der wahrscheinlich im zweiten Verteidigerpaar spielt und 7 Millionen verdient. Und plötzlich ändern sich die kompletten Bewertungen und die komplette Perspektive, wie man auf diesen Deal und auf den Verteidiger Seth Jones schauen muss, weil für 7 Millionen und mit dem steigenden Salary Cap Space in den nächsten Jahren ist er doch super auf der Position. Also natürlich kannst du dir immer wünschen, ja, ich hätte den für 6 Millionen genommen. Okay, aber ich finde 7 Millionen für das, was Jones kann, entsprechen seinem Marktwert. Der ist sicherlich keiner, der super schnell ist. Das war auch etwas, was gesagt wurde, was man auch in Chicago häufiger gesehen hat, dass er beim Transition Game eben dann, wenn der Gegner schnell spielt, seine Probleme hat. Ja, alles in Ordnung. Aber er wird nicht immer gegen die besten Stürmer spielen. Dafür haben sie vorne eben Forsling und dann auch Aaron Ekblad, die da vielleicht in dem Verteidiger vorne spielen oder wenn sie es anders kombinieren wollen, von mir aus, ne, ist ja wurscht, aber auf jeden Fall ist er normalerweise nicht im ersten Verteidigerpaar und schwuppdiwupp hast du plötzlich jemanden, der dann sehr gut reinpasst in das zweite Verteidigerpaar. Das ist ein Punkt. Also ich glaube schon, dass er die Defensive der Florida Panthers deutlich besser macht als das, was sie aktuell haben. Sind sie besser als mit Brandon Montour? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind sie besser als das, was sie vor dem Tausch für Seth Jones hatten. Dann musst du auch dazu sagen, gehen wir mal jetzt erstmal noch nicht auf die Playoffs dieses Jahr ein. Aaron Ekblad, der hat noch ein Jahr Vertrag, beziehungsweise bis zum Sommer Vertrag, eben kein Jahr mehr. So, 7,5 Millionen hat er da draufstehen, 7 Millionen verdient Seth Jones. Das heißt also, wenn Ekblad gehen sollte, hast du das quasi 1:1 ersetzt, hast sogar 500.000 eingespart. So, vielleicht sind sie in der Lage, im Sommer was zu drehen und Ekblad auch zu behalten, aber auf jeden Fall ist das auch so eine gewisse Versicherung. Der Vertrag von Jones geht nämlich noch 3 Jahre. Das heißt, also da hast du in den nächsten 3 Jahren sicher mit Jones und mit Forsling 2 gute Verteidiger zu kostengünstigen Deals eigentlich, wenn du dir das anschaust. Ich meine, Forsling verdient unter 6 Millionen, Jones, wie gesagt, für die 7 Millionen ist das, was er leisten kann, vollkommen in Ordnung. So, das ist eben auch ein Punkt, den man dabei sehen muss. Und ja, du hast relativ schnell gehandelt, du hast jetzt natürlich nicht 1:1 Matthew Tkachuk ersetzt, aber Seth Jones ist auch jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Offensive dann auch zeigen kann, der vielleicht dann auch in einer zweiten Powerplay-Formation ein bisschen was zeigen kann. Das ist einfach etwas, was natürlich nicht 1:1 einen Stürmer vorne ersetzt, was aber auch erstmal in den nächsten Wochen helfen wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass Matthew Tkachuk frühzeitig in den Playoffs wieder da ist. Ich bin sowieso gespannt, wie die NHL das alles regeln möchte, was in den nächsten Wochen passiert, wenn man jetzt mal sieht, was an Tauschgeschäften schon im Moment vonstatten geht. Also wir haben jetzt den Deal gehabt, wo Matthew Tkachuk dann auf Long-Term Injury Reserve ist. Wir haben in Edmonton die Situation mit Evander Kane, wo Kane gerne wohl spielen möchte vor den Playoffs. Das Team aber sagt, naja, also wir könnten ja, wenn wir dann jemanden vor der Trade-Deadline bekommen, das Geld ganz gut gebrauchen. So. Also ich weiß nicht, wie die NHL das macht. Es wurde ja gesagt, dass solche Fälle wie in den letzten Jahren stattgefunden haben, dass Spieler, die gesund waren, eben nicht gespielt haben und dann zufälligerweise zu den Playoffs dann wieder fit waren, dass diese Fälle nicht auftreten sollen oder würden. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr eher mehr Fälle sehen als in den letzten Jahren, wenn ich eben auf diese Verletzten gerade schaue. Natürlich, klar, wenn man sich jetzt den Salary Cap anguckt der Florida Panthers, aktuell haben sie noch Platz und könnten auch Matthew Tkachuk eigentlich fast, ohne dass sie was machen müssen, wieder unterbringen. Aber naja, da muss man eben abwarten und schauen, ob das dann auch vor Ende der Saison sein wird. Ich würde fast darauf wetten, dass er eben vor den Playoffs nicht mehr im Kader ist, Matthew Tkachuk, und dass er dann in der ersten Runde zurückkommt und dann eben entsprechend da auch fit ist für den nächsten Playoff-Lauf. Gehen wir noch kurz auf die Torhüter-Position ein. Natürlich ist es so, dass jetzt Spencer Knight als Backup wegfällt, gar keine Frage. Das ist sicherlich ein Verlust. Man muss aber auch sagen, dass jetzt in dem Fall die Florida Panthers mit Chris Drieger zumindest einen Veteranen haben, der in der NHL die letzten Jahre aktiv war. In dieser Spielzeit jetzt noch nicht. Da hat er bisher in der AHL gespielt und war da aktiv bei den Charlotte Checkers. Da sind die Statistiken auch nicht so besonders gut. Knapp an 3 der Gegentorschnitt, die Fangquote bei 87,8%. Das ist jetzt für ein Minor-League-Team nicht so besonders gut. Wenn man sich aber die letzten Jahre anschaut bei NHL-Mannschaften, ich meine, gut, in Seattle hat er jetzt nur einmal, hat er nur 2 Spiele gehabt letztes Jahr, aber 91er Fangquote. Davor das Jahr war auch, naja, grenzwertig. Aber zum Beispiel 2020/21 war er in Florida und hat eben einen Gegentorschnitt von 2,07 gehabt und 92,7 war die Fangquote. Also auch ein Chris Drieger kann durchaus ein solider Backup sein und machen wir uns nichts vor, wenn Bobrovsky verletzt ist, dann haben die Florida Panthers irgendwann ein richtiges Problem im Tor. Und das hätte auch Spencer Knight nicht so entschärfen können. Klar, ja, wenn du jetzt sagst, ist er besser als Drieger? Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass die Florida Panthers darauf gehofft haben, dass ein Backup dann die Stärke ist, die sie in den Playoffs brauchen. Also ganz klar, Sergei Bobrovsky gewinnt entweder die zweite Meisterschaft hintereinander oder aber, wenn er dann verletzt ist, dann hätte Spencer Knight das Ganze auch, glaube ich, kaum rausgerissen. Und nochmal, du musst ja was investieren und du hattest eine Lücke in der Verteidigung, du hattest gerade Salary Cap Space. Meine Gegenfrage wäre ja, was hätten sie denn machen sollen? Hätten sie sagen sollen, naja, wir nutzen das jetzt nicht, wir versuchen uns irgendwie einen Stürmer zu holen. Ich glaube, dass sie einen sinnvollen Deal gemacht haben, auch im Hinblick auf die nächsten Jahre eben. Ne? Sei nochmal erwähnt, Aaron Ekblad. Und dementsprechend auch das, finde ich, ein gutes Tauschgeschäft an der Stelle dann für die Florida Panthers. Ich muss insgesamt sagen, wenn man jetzt diese 3 Trades sieht, sehe ich da nicht wirklich ein Team, was den wirklichen Fehler gemacht hat. Also alle Teams haben aus ihrer Sicht gut Lücken geschlossen, gut sich Assets geholt oder entsprechend einen passenden Spieler. Klar kann man über Preise an der einen oder anderen Stelle dann entsprechend reden, aber ich glaube trotzdem insgesamt, dass das ganz gut war, was wir da bisher gesehen haben und ein solider Auftakt war in die Trade-Deadline-Woche. Dann gibt es noch ein paar Dinge zu sagen zu Verletzungen. Das mache ich jetzt, glaube ich, einfach aus from the top of my head. Brad Marchand ist verletzt. Der hat sich verletzt. Ist auch irgendwie, glaube ich, komisch in die Bande reingeknallt bei einem Check gegen die Pittsburgh Penguins. Dann hat sich in der letzten Nacht Jack Hughes verletzt von den New Jersey Devils in der Szene zusammen mit Jack Eichel, wo er dann auch hinten in die Bande reinknallt, also die Verletzung eben da in Richtung Bande, das ist immer schon etwas, wo man sagen muss, oh, das tut weh. Ich glaube, Pouchard hat sich auch verletzt gehabt gegen die New York Islanders, der ist in eine offene Tür bei den New York Islanders reingeknallt, also die Islanders da wollte jemand zum Wechseln fahren, Brock Nelson, hat dann aber noch einen Check beendet und dann fällt der Gegenspieler eben in diese offene Tür rein. Böse Verletzungen können da entstehen. Ich glaube, die war jetzt nicht megamäßig schlimm, aber trotzdem auch das so ein paar Dinge, die mir jetzt in den letzten Tagen einfach noch in Erinnerung geblieben sind von den Verletzungen. Ich will mal einmal hier nochmal reinschauen, wie das bei Daily Faceoff aussieht, ob es da noch Neuigkeiten gibt. Aber während ich da suche, muss man natürlich dazu sagen, Marchand war vorher schon Longshot, glaube ich, dass er überhaupt getauscht wird. Und jetzt eine Verletzung von ihm nimmt eigentlich im Prinzip dann dem Ganzen jeglichen Grund und Boden weg. Ich glaube, dass die Boston Bruins das einfach auch nicht machen wollen. Dann muss man eben sagen, an der Stelle für die New Jersey Devils ist es natürlich bitter. Hishi vor kurzem verletzt, jetzt eben entsprechend dann Hughes. Auch da muss man sagen, das ist sehr, sehr unglücklich. Sein Bruder Quinn Hughes ist übrigens auch, wenn wir dabei sind, hat sich auch wieder verletzt. Und da muss man auch sagen, das ist ja auch eine Thematik, wo man vielleicht einfach sagen muss, da hätte man länger pausieren müssen aus Sicht der Vancouver Canucks. Quinn Hughes hätte einfach mal länger eine Pause machen müssen und jetzt hat er sich anscheinend schon wieder verletzt. Also da muss man auch abwarten, was aus ihm dann entsprechend wird. Und das kann natürlich bei den Devils auch so ein bisschen die Trade-Deadline beeinflussen, was sie dann da machen. Und bei den Vancouver Canucks habe ich es vorher auch schon erwähnt, es wäre schön, wenn Peterson mal ein Törchen machen würde, das wäre gar nicht so schlecht. Apropos Törchen, genau, auch ein schöner Tweet bzw. ein schönes Bild gewesen. Ilya Sorokin hat ein Goalie-Tor gemacht, ohne dass er aufs Tor geschossen hat. Wie funktioniert das Ganze? Kurz einfach erläutert, es war gegen die Nashville Predators. Die Predators lagen 4-6 zurück, meine ich, und haben Torhüter rausgenommen. Dann war es so, dass sie geschossen haben. Erste Save, Sorokin, nochmal ein Nachschuss, wieder ein Save von Sorokin mit dem Pad unten irgendwie weg. Und ich glaube, Steven Stamkos spielt den dann irgendwie an die blaue Linie zurück, den Puck, und der rutscht halt vorbei am eigenen Mitspieler und in Richtung Tor und rutscht dann rein. Und die Regel ist dann, dass der letzte Gegner, der den Puck berührt hat, das Tor zugeschrieben bekommt. In dem Fall war es dann Sorokin und der hat ein Goalie-Goal gemacht für die New York Islanders. Er hat damit mehr Tore als Elias Pettersson, seitdem der von seinem Coach kritisiert wurde. Rick Tocchet hat gesagt, er soll mehr schießen und in den letzten drei Spielen kam ein Schuss dabei raus. Also ja, das mal auch so als kleine Randgeschichte der letzten Tage rund um die Vancouver Canucks. Da passt immer noch irgendetwas nicht, ist auch ein bisschen komisch, aber gut, sei es drum. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bei den Verletzungen nicht so viel rausgesucht. Wir hatten Dry Trades in dieser Woche und wir hatten noch einen Vertrag. Siehst du, der ist heute frisch reingekommen und über den wollte ich noch reden. Und zwar, die Washington Capitals haben ihre Torhüterposition oder die Zukunft auf der Torhüterposition jetzt endgültig geklärt, nachdem Logan Thompson ja schon einen Vertrag bekommen hat, hat jetzt auch Charlie Lindgren einen neuen Vertrag bekommen. Und zwar ab dem Sommer 3 Jahre 9 Millionen. Also schön zu rechnen, 3 Millionen pro Jahr in den Spielzeiten dann ab dem Sommer. Und damit bekommt dann ab dem Sommer Logan Thompson knapp 5,9 Millionen sind es dann. Und Charlie Lindgren 3 Millionen. Das sind zusammen 8,85 Millionen. Das ist vergleichsweise viel für einen Torhüter-Duo. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel dann sieht, was bei den New York Islanders einzelne Torhüter verdienen oder bei den New York Rangers auch in Zukunft, was ein Connor Hellebuck verdient, dann ist ein wirklich gutes Duo von Lindgren und Logan Thompson mit knapp 8 Millionen auch nicht so schlecht aufgestellt. Und wie in den ganzen letzten Wochen sei einfach nochmal erwähnt, der Salary Cap Space steigt einfach. Und die Teams wissen, dass ein Vertrag oder Verträge, die jetzt eben 8,85 Millionen, ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent des Salary Caps das im Moment sind es quasi 10% bei 88 Millionen. Wenn wir dann am Ende irgendwann 113,5 Millionen als Salary Cap Space haben, dann ist das deutlich weniger und dementsprechend sind die Teams auch bereit, diese Verträge zu unterschreiben. Auch da muss man ja sagen, die Verträge laufen beide 3 Jahre. Das heißt, du hast dann auch eine ähnliche Situation. Du siehst auch, ob das als Duo funktioniert hat von den beiden. Also auch das sinnvoller Deal von den Washington Capitals. Gilt ja auch erst ab Sommer und dementsprechend keinen Einfluss jetzt auf deren Möglichkeiten zur Trade-Deadline. Nicht, dass ich glaube, dass die megamäßig viele Tauschgeschäfte machen werden. Aber Dieser Deal für Charlie Lindgren hat da keinen Einfluss drauf. Ja, das war das, was ich für heute vorbereitet hatte. Und dann würde ich sagen, schaue ich noch beim Kollegen Christoph Fetzer gleich rein. Der ist bei der OilersNation.de zu Gast im Stammtisch. Da freue ich mich jetzt noch so ein bisschen drauf. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Wünsche, was auch immer habt zur Trade-Deadline, dann sehr, sehr gerne melden. info@sportpassion.de, @lars_mar oder Sportpassion bei den diversen Social-Media-Plattformen. Bitte melden, bitte schreiben und dort eben entsprechend dann mich kontaktieren. Ich überlege, und das würde ich dann auch an den Stellen teilen, am Freitagabend, wahrscheinlich dann ab 20 Uhr, einen Livestream zu starten. Erstmal mit dem, was vorher an Trades durchgegangen ist und dann eben entsprechend über die Trade-Deadline, über die ablaufende Uhr hinaus, dann noch die Analyse dessen, was dann vielleicht während der Show passiert. Und da freue ich mich dann drauf, auch entweder darauf, auf den Livestream oder dann eben auf die entsprechende Sendung zum Wahnsinn der Trade-Deadline in der NHL. Mal schauen, was da in dieser Saison passiert. Wir hatten ja schon einiges bisher, auch während der laufenden Saison. Da bin ich mir sicher, dass wir da vielleicht noch den einen oder anderen Trade sehen, mit dem niemand vorher gerechnet hätte. Und da freue ich mich drauf. Dieser steigende Salary Cap Space hat Einfluss darauf, dass General Manager durchaus auch mal mehr Risiko gehen und aktiver sind, als das in den letzten Jahren der Fall war. Und das finde ich für die Fans, solange es im Rahmen bleibt, dann auch gut. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.